Eine neue Synagoge.
Kommen Sie näher. Ich warte noch einen Moment. So, also. Wir stehen jetzt hier vor unserer neuen Synagoge, der Synagoge der jüdischen Gemeinde der Stadt Dresden. Der Neubau wurde im Jahr 2001 fertiggestellt und zum 63. Jahrestag der Pogrome von 1938 am 9. November 2001 schließlich eingeweiht. Dieser Ort hier ist heute Zentrum des wiederaufblühenden jüdischen Lebens der Stadt. Die Anlage gliedert sich in Synagoge, das hintere, und Gemeindezentrum, das vordere Gebäude hier. Die 34 Schichten Formsteinmauerwerk des fensterlosen Würfels drehen sich schraubenförmig nach oben, bis sie die exakte Ausrichtung nach Osten erreicht haben. Das Gemeindehaus bildet den Gegenpol zu diesem geschlossenen Würfel. Beide Gebäude umfassen den zentralen Innenhof. Diese Stahlkante hier zeichnet im Boden den Grundriss der früheren Synagoge nach. Fast an gleicher Stelle stand bis November 38 die alte Synagoge, die Gottfried Semper als Architekt gestaltet hatte. Sie wurde in den Morgenstunden des 10. November 38 von Nationalsozialisten angegriffen und in Brand gesteckt. Am folgenden Tag noch wurden hier öffentlich vor einer großen Menge Dresdner Bürger viele Gemeindemitglieder durch die Gestapo gedemütigt. Viele sind dann schon in den folgenden Tagen in Konzentrationslager gebracht worden. Der gesamte Gemeindevorstand kam zum Beispiel nach Buchenwald. Ein schrecklicher Tag für die Dresdner Juden, der ja für alle Juden in Deutschland den Anfang vom Ende bedeutete. Die ausgebrannte Synagoge wurde dann Mitte November 38 abgerissen. Die Kosten dafür musste die jüdische Gemeinde selbst erstatten. Die alten Gemeindehäuser wurden dann bei den Luftangriffen am 13. Februar 45 zerstört. Aber der Davidstern über dem Eingang der neuen Synagoge ist noch einer der beiden Davidsterne der alten Synagoge. Der Dresdner Feuerwehrmann Alfred Neugebauer hatte den Stern gerettet und nach dem Krieg der jüdischen Gemeinde wieder zurückgegeben. Was ein großes Glück.
Es ist nur wenig ausgesagt, wenn irgendein Ungeprügelter die ethisch-pathetische Fragestellung trifft, dass mit dem ersten Schlag der Inhaftierte seine Menschenwürde verliere. Ich muss gestehen, dass ich nicht genau weiß, was das ist, die Menschenwürde. Der eine glaubt, sie zu verlieren, wenn er in Verhältnisse gerät, unter denen es ihm unmöglich wird, täglich ein Bad zu nehmen. Ein anderer meint, er gehe ihrer verlustig, wenn er vor einer Behörde eine andere als seine Muttersprache sprechen muss. Hier ist die Menschenwürde an einen bestimmten physischen Komfort gebunden, dort an freie Meinungsäußerung. In einem noch weiteren Fall vielleicht an die Zugänglichkeit gleichgeschlechtlicher erotischer Partner. Ich weiß also nicht, ob die Menschenwürde verliert, wer von Polizeileuten geprügelt wird. Doch bin ich sicher, dass er schon mit dem ersten Schlag, der auf ihn niedergeht, etwas einbüßt, was wir vielleicht vorläufig das Weltvertrauen nennen wollen. Weltvertrauen. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Die Schmach der Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem Umfang aber schließlich in der Tortur eingestützte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Dass der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als gestauter Schrecken im Gefolterten liegen. Darüber blickt keiner hinaus in eine Welt, in der das Prinzip Hoffnung herrscht. Der gemartert wurde, ist waffenlos der Angst ausgeliefert. Sie ist es, die fürderhin über ihm das Zepter schwingt. Sie und dann auch das, was man die Ressentiments nennt. Die bleiben und haben kaum die Chance, sich in schäumend reinigendem Rachedurst zu verdichten.
Sie wurde in den Morgenstunden des 10. November 38 von Nationalsozialisten angegriffen und in Brand gesteckt. Am folgenden Tag noch wurden hier öffentlich
Die guten Deutschen und die bösen Nazis. Die Nationalsozialisten sind so schön benennbar. Die Nazis haben die Synagoge angezündet. Nur geht es hier nicht um das komplette Versagen von Zivilität? In solcher Rede vielleicht genauso, wie schon seinerzeit zugesehen wurde, wie die Nazis die Synagoge angezündet hatten. Adorno zu zitieren scheint angebracht. Der Antisemitismus ist ein eingeschliffenes Schema, ja, ein Ritual der Zivilisation. Und die Pogrome sind die wahren Ritualmorde. In ihnen wird die Ohnmacht dessen demonstriert, was ihnen Einhalt gebieten könnte. Der Besinnung, des Bedeutens, schließlich der Wahrheit. Im läppischen Zeitvertreib des Totschlags wird das sture Leben bestätigt, in das man sich schickt.
Die Hilfserwartung, Hilfsgewissheit gehört ja in der Tat zu den Fundamentalerfahrungen des Menschen und wohl auch. Nur einen Augenblick, sagt die Mutter zu dem von Schmerzen stöhnenden Kind. Es kommt gleich eine heiße Flasche, eine Schale Tee. Man wird dich nicht so leiden lassen. Ich verschreibe Ihnen ein Medikament, versichert der Arzt. Es wird Ihnen helfen. Selbst auf dem Schlachtfeld finden die Rotkreuzambulanzen ihren Weg zum Verletzten. In nahezu allen Lebenslagen wird die körperliche Versehrung zusammen mit der Hilfserwartung empfunden. Jene erfährt Ausgleich durch diese. Mit dem ersten Schlag der Polizeifaust aber, gegen den es keine Wehr geben kann und den keine helfende Hand parieren wird, endigt ein Teil unseres Lebens und ist niemals wieder zu erwecken.
Sodass im Ritualmord des Antisemitismus diese Fundamentalerwartung des Menschen an der Zivilisation selbst scheitert. Ein Beispiel. Leo Yehuda Schornstein. Geschlagen, gescheitert an, gescheitert inmitten bürgerlichster Dresdner Öffentlichkeit am Morgen nach dem Pogrom. 9. November 1938 im Gemeindeamt der jüdischen Gemeinde an der Synagoge.
Mir wurde ein Gebetsmantel über den Kopf gestülpt. Man gab mir zwei silberne Thora-Kronen in die Hand, schob mich an das zur Straße führende Fenster und schaukelte mich mit Schlägen im Fenster hin und her, wobei die unten stehende Volksmenge in frenetisches Johlen ausbrach. Diese Prozedur musste ich noch auf einem Stuhl stehend mehrmals wiederholen, wobei sich der Mob auf der Straße noch mehr ergötzte. Nach dieser Volksbelustigung durfte ich mich setzen. Es war nun gegen Mittag. Um 1 Uhr kam ein Polizeilastauto und die SS- und Gestapo-Männer luden die Gemeindeakten und Karteien sowie die Kultgegenstände auf und fuhren weg. Um 2 Uhr kam das Gefängnisauto, die sogenannte Grüne Minna, und wir wurden abtransportiert.
Wir stehen jetzt hier auf unserer neuen Synagoge.
Und heute ist die Synagoge eben wieder unsere Synagoge. Die Nazis und unsere Synagoge. Jahr für Jahr am 13. Februar, dem Jahrestag der Bombardierung 1945, demonstrieren tausende Neonazis durch die Stadt. Und während man sich Jahre in Ignoranz dieser eher peinlich gefundenen Trauermärsche übte, sind heute Synagoge und Gemeindezentrum perfekter Platz für ein Bekenntnis gegen Nazis. Zivilgesellschaft. Kulisse des Zivilen für eine Dresdner Bürgerschaft, sich aufzustellen, für Frieden, Toleranz oder Courage zu demonstrieren. Man könnte schon fast meinen, dass die neue Synagoge in den letzten Jahren einen neuen Mehrwert generiert. Das Bedürfnis der Distanzierung vom Rechtsextremismus sucht den zentralen Ort jüdischen Lebens der Stadt, gerade in seiner neu entstandenen Architektur, auch als Zeichen neu aufblühenden jüdischen Lebens in der Stadt. Dieser neuen Nützlichkeit, die doch nur eine alte ist und für die Salomon Korn schon 1999 den zynischen Begriff der Funktionsjuden gebrauchte, liegt doch nichts anderes zugrunde, als der Wunsch, die Dresdner als ein geschlossenes, demokratisches Kollektiv darzustellen. Geschichtsbewusste Bewältiger der nationalsozialistischen Stadtgeschichte. Salomon Korn, Mitglied des Präsidiums des Zentralrats der Juden in Deutschland seit 2003. Doch, dieses Bild vergisst viel. Der Bau der Synagoge war durch wenige gestützt. Ablehnendes Raunen zog durch breite Bevölkerungskreise. Manche fragten sogar, warum die Juden ihre Synagoge nicht selbst bezahlten, wenn sie eine wollten. Was kann die Rede davon meinen, dass dank der Zuwanderung osteuropäischer Juden die Gemeinde heute wieder mehr als 700 statt 41 Mitglieder umfasst? Wie noch unmittelbar nach 45. Jüdische Kultur der Stadt kann nur durch ein Wieder beschrieben werden. Das Hiersein osteuropäischer Juden als Beweis für ein Wieder? Als Prüfstein für demokratische Qualitäten einer postfaschistischen Gesellschaft? Fernab tagespolitischer Nützlichkeit fällt konkretes jüdisches Leben dieser Stadt weit in den Hintergrund. In Nebel der heute gern getanen pauschalen Schuldbekenntnisse bleibt konkrete Täterschaft sowieso unbenannt. Eine jüdische Gemeinde von 700 Mitgliedern bedeutet keine Absolution. Über die Unmöglichkeit von Vergebung und in diesem Fall die Unmöglichkeit, um Vergebung zu bitten, muss nachgedacht werden.
Man sprach viel von der Kollektivschuld der Deutschen. Es wäre glatte Wahrheitsbeugung, gestände ich hier nicht ohne alle Bemäntelung ein, dass es mir recht war so. Mir schien, als hätte ich die Untaten als Kollektive erfahren. Kollektivschuld. Das ist natürlich blanker Unsinn, sofern es impliziert, die Gemeinschaft der Deutschen habe ein gemeinsames Bewusstsein, einen gemeinsamen Willen, eine gemeinsame Handlungsinitiative besessen und sei darin schuldhaft geworden. Es ist aber eine brauchbare Hypothese, wenn man nichts anderes darunter versteht als die objektiv manifest gewordene Summe individuellen Schuldverhaltens. Dann wird aus der Schuld jeweils einzelner Deutscher Tatschuld, Unterlassungsschuld, Redeschuld, Schweigeschuld, die Gesamtschuld eines Volkes. Der Begriff der Kollektivschuld ist vor seiner Anwendung zu entmythisieren und zu entmystifizieren. So verliert er den dunklen, schicksalhaften Klang und wird zu dem, als dass er allein zu etwas Nütze ist. Zu einer vagen statistischen Aussage.